Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 24. Februar 2025. Auf keinen Fall verpassen, am kommenden Mittwoch, dem 26. Februar, der nächste Weltwoche Daily Livestream. Sie haben die Gelegenheit, in Echtzeit mitzumachen, teilzunehmen mit Fragen, Anregungen oder Kritik. Schreiben Sie uns an fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch oder an www.weltwoche.ch/sprechstunde/ die Internetadresse, /Sprechstunde, /, da gibt es ein Formular. Ich freue mich, die besten Einsendungen werden ausgewählt und wir haben dann schon bald, ja in 48 Stunden mehr oder weniger, Gelegenheit, uns hier auf diesem Sender zu unterhalten. Machen Sie mit. Und es wird sicherlich auch um das Thema gehen, das mich jetzt natürlich am meisten beschäftigen muss, den Ausgang der deutschen Wahlen nach viel intensivem Kampf, auch Hysterie, Kulissengeschiebe und Kabuki-Theater, aber jetzt ist entschieden worden, der Wähler hat entschieden, der Wähler hat nicht immer recht, aber was der Wähler entscheidet, das gilt. Und die deutschen Wähler haben den Wandel gewählt. Sie wollen eine Abkehr von der links-woken, von der links-grünen Politik. Sie wollen eine Mitte-Rechts-Politik, aber sie werden diese Mitte-Rechts-Politik nicht bekommen, weil sich der eigentliche Wahlsieger, der im Grunde gar kein richtiger Wahlsieger ist, dieser Tendenz verweigert. Er möchte nicht mit der Partei zusammenarbeiten, die ihm am nächsten steht und seiner Partei. Friedrich Merz hat gestern noch einmal bekräftigt, die Brandmauer, sie dürfe um keinen Millimeter da kleiner werden, auf keinsten Fall eingerissen werden. Also er hat sich hier gewissermaßen eingebunkert, ein strategischer Kapitalfehler dieses Politikers, der zusehends Zweifel aufkommen lässt an seinem politischen Instinkt. Ich meine, das Dümmste, was du machen kannst als CDU-CSU-Politiker, ist eine Brandmauer gegenüber der AfD, gegenüber jeder Partei. Du musst doch in einem Koalitionssystem gegenüber allen Seiten anschlussfähig bleiben, nur schon deshalb, um deine Gegner, deine Rivalen in Schach zu halten. Ich meine, die Linken lachen sich doch jetzt ins Fäustchen, weil ihnen da der Friedrich Merz auf dem Serviertablett präsentiert wird. Er hat noch Glück gehabt. Dadurch, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht jetzt voraussichtlich es doch nicht schafft, in den Bundestag einzuziehen, reicht ihm eine Koalition, wenn es bei diesen Resultaten bleibt, reicht ihm eine Koalition mit der SPD. Das erhöht leicht seine Chancen, aber es bleibt mehr als ungewiss, was jetzt da am Schluss für eine Politik herauskommt. Und das Kalkül des Friedrich Merz, sich gegen rechts wegmauernd dann mit den Linken zu verbünden, um eine rechte Politik zu machen, also das ist sozusagen ein Schachspiel, wo sich der Schachspieler gewissermaßen selber schachmatt setzt. Aber wir lassen uns natürlich auch immer eines Besseren belehren und positiv überraschen. Schauen wir mal da in die Tabelle hinein, in die Stimmenverteilung, wie das sich jetzt darstellt. Ich beziehe mich da auf die offiziellen Ausmachungen. Die letzte ist um 4.10 Uhr morgens gemacht worden. Also die Union kommt auf 28,5% plus 4,4%. Die AfD erreicht schwindelerregende 20,8%. Das ist eine Verdoppelung von 10,4%. Die SPD stürzt historisch ab um 9,3 Punkte auf 16,4. Die Grünen ebenfalls gerupft, minus 3,1 auf 11,6. Dann die Linke, phönixhaft aus der Asche aufgestiegen. Kein Wunder, wenn man sagt, wir führen einen Wahlkampf gegen rechts. Sogar die CDU-CSU hat gesagt, wir führen einen Wahlkampf gegen rechts. Und wenn du dann natürlich die Linke heißt, dann bist du plötzlich die Alternative für alle Nichtrechten. Und ich glaube, von diesem vermurksten Wahlkampf, von dieser Brandmauer, hat vor allem auch die Linke profitiert. Sie kommt neu auf 8,8%, ist jetzt stärkste Partei in Berlin, plus 3,9%. Und gestrahlt haben sie da die Gregor Gysis und wie sie alle heißen. Bündnis Sarah Wagenknecht nach dieser Ausmachung noch auf 5%. Aber Das ist wirklich vorläufig. Andere Umfragen haben knapp darunter das vermerkt. Also vielleicht kommt sie dann noch rein. Das hätte dann gravierende Auswirkungen, wenn die Sarah Wagenknecht mithätte im nächsten Bundestag mit ihren Leuten. Das würde nämlich bedeuten, dass Friedrich Merz mit der SPD und den Grünen koalieren müsste. Und das wäre dann die Fortsetzung der Ampel mit nur leicht veränderter Aufstellung. Historisch auch die Schlappe der FDP. Sie fällt wieder einmal aus dem Bundestag hinaus. Das ist nicht das erste Mal, aber das könnte das letzte Mal sein. Denn es ist ganz anders als damals, als Christian Lindner schon einmal diesen Taucher hinnehmen musste. Man konnte sich dann wieder zurückkämpfen. Warum? Weil die FDP sich gewissermaßen als salonfähige Alternative zur Alternativen positionierte. Das kann sie jetzt aber nicht mehr machen. Da ist sie eben entzaubert und deshalb stellen sich nicht wenige die Frage, ob diese FDP noch einmal aus diesem Loch, aus diesem Tal der Tränen, aus diesem Nichts, aus dieser Existenzlosigkeit jetzt auf der nationalen politischen Repräsentationsebene, ob sie da noch einmal auftauchen könnte. Wie sieht es bei den Sitzverteilungen aus? Union 208 Sitze, AfD 152, SPD 120, Grüne 85, Linke 64. Das ist der Bundestag jetzt nach dieser vorläufigen Auszählung. Und wenn Sie da die Landkarte anschauen, das ist also sehr eindrücklich, der ganze Osten mit Ausnahme da von ein paar roten Zonen um Berlin herum, der ganze Osten ist in der Hand der AfD mehr oder weniger. Sie haben da Resultate bis zu über 55%, 40% in Sachsen. Das zeigt Ihnen, dass natürlich diese Partei ganz stark ist. Im Osten, im Westen gegründet, im Osten sehr stark und jetzt wieder auf den Westen zurückwirkend. Die AfD, ich sage das hier seit Monaten, ist ein demokratisches, ein von unten nach oben gewachsenes Eigenprodukt, ein Eigengewächs der Wiedervereinigung. Und anstatt darauf einzuprügeln und sich gewissermaßen exorzistisch da selber zu geißeln, wie das die Deutschen, vor allem die deutschen Medien und der deutsche Politmainstream tun, könnte man eigentlich sehr stolz sein und sagen, das ist doch großartig. Ausgerechnet dieses Deutschland, dem immer wieder vorgeworfen wird, ja, das sei so obrigkeitshörig und ich weiß nicht was alles. Dieses Deutschland hat eine ganz interessante Partei hervorgebracht. Die AfD ist ja so etwas wie ein Äquivalent bei vielen, vielen Unterschieden der Wiedervereinigung, das Wiedervereinigungsäquivalent zu den Grünen im Westen. Die Grünen sind ja am Anfang auf angetreten, von unten nach oben, basisdemokratisch und so weiter. Das haben sie jetzt alles über Bord geworfen. Sie sind überassimiliert, übereingetopft da in dieser Politelite. Aber die AfD ist ein demokratisches Eigengewächs der wiedervereinigten Bundesrepublik. Das ist übrigens ihre Stärke, ist auch ihre Stärke, dass sie ein klares Programm hat. Weder SPD noch die CDU-CSU hatten ein klares Programm. Die einzige verbindliche Aussage im ganzen Wahlkampf von Friedrich Merz, das muss man sich einmal vor Augen führen, war, wir sind gegen die AfD. Also das ist im Grunde das Einzige, was sich wie ein roter Faden durchgezogen hat. Ich bin gegen die AfD. Und das ist im Grunde das gleiche Programm, das die FDP hatte, die SPD, die Grünen und die Linkspartei, niemals AfD und mittendrin auch die CDU-CSU. Und für Friedrich Merz ist das ein Pyrrhussieg. Das hat Alice Weidel richtig analysiert in den gestrigen Sendungen, da in diesen Elefantenrunden. Möglicherweise könnte man noch weitergehen und sagen, vielleicht hat Friedrich Merz noch gar nicht realisiert, dass er diese Wahlen gar nicht gewonnen hat. Beim Zusammenbruch der Ampel stand die CDU-CSU bei 32,5%. Intern hat man mit etwa 35% gerechnet. Man landet jetzt bei 28,5%. Und das ist natürlich eine Schlappe. Ich habe gestern mit einigen CDU-Freunden, CDU-Kollegen gesprochen und die waren erschüttert, die haben viel mehr erwartet. Bei der AfD hat man vielleicht auch im Überschwang etwas mit mehr gerechnet, vielleicht 22%. Interessant, ich habe sogar Zuschriften bekommen, die bezweifeln, dass richtig ausgezählt wurde. Wäre keine Überraschung, wenn die AfD in diesem sehr verketzerten Klima da in Deutschland geschnitten worden wäre bei den Auszählungen. Es gibt ja ein berühmtes Zitat eines hier jetzt nicht genannt sein wollenden ehemaligen Staatsoberhaupts, finstersten Angedenkens, also jetzt nicht in Deutschland, an den denke ich nicht, an einen anderen, aber ziemlich auch weit oben da in der Schurkenskala. Der hat mal gesagt, spielt keine Rolle, was die Wähler Fehler machen. Entscheidend ist, wer zählt die Stimmen aus. Und das ist natürlich etwas, was man immer auch in Betracht ziehen muss, wenn der Staatsapparat sich dermaßen gegen die Opposition aufbäumt, wie das in Deutschland der Fall gewesen ist. Also da muss man dann schon genau hinschauen, ob diese Wahlprüfungsgremien auch schön paritätisch besetzt sind mit AfDlern, weil sonst halte ich das für durchaus denkbar, dass man da einfach gewisse Stimmen irgendwie diskret zum Verschwinden gebracht hat. Ich will niemandem etwas unterstellen, aber ich sage einfach, man muss mit allem rechnen, man muss alles sorgfältig abklären und vor allem dort, wo dann die Empörung am größten ist und die moralische Entrüstung, da muss man am allergenauesten hinschauen. Also der Friedrich Merz ist da ein Sieger ohne richtigen Sieg, ohne einen Sieg, der ihn glücklich machen kann. Die CDU alleine mit etwa 21% der Stimmen, das heißt nur ganz knapp vor der AfD, die vielleicht sogar noch zulegen wird, die hat immer etwas mehr gemacht. Man hat sie am Anfang bei 19,5 am Anfang des Abends gehabt, jetzt sind sie bei 20,8. Also das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen und einzig die CSU hat hier den Unterschied dann letztlich, den Zugewinn letztlich gebracht für die CDU. Und das hat man gestern auch gemerkt bei den sehr selbstbewussten Auftritten da des CSU-Chefs Markus Söder. Und eine Aussage von Merz ist gestern natürlich hängen geblieben. Sie ist auch in der internationalen Presse vermerkt worden. Er hat gesagt, wir müssen auf Distanz gehen zu Washington. Und das ist gar nicht so richtig registriert worden da in diesem abendlichen Getöse. Aber für den Transatlantiker Merz, für diesen Mann der Transatlantikbrücke, so eine Aussage, das hätte man ja eher der Linkspartei oder dem Bündnis Sarah Wagenknecht zugeschrieben. Amigo home, so in dieser Tonalität gewissermaßen. Jetzt also plötzlich der Friedrich Merz hier auf Kollisionskurs mit Washington, aber eben nicht nur mit Washington, sondern natürlich auch mit Moskau wegen der Ukraine-Frage. Und hier kommt ein ganz unguter, ein unheimlicher Zug jetzt in die deutsche Mainstream-Politik hinein, nämlich dieses schon größenwahnsinnig angehauchte Alleingangsgehen, so quasi, wir müssen es jetzt allen zeigen, dass wir da moralisch eisern richtig stehen, wir gehen in unverbrüchlicher Treue mit der Ukraine weiter, obwohl dort schon alles zusammenbricht an der Ostfront. Also jetzt erst recht gehen wir da rein, noch mehr Waffen, noch mehr Geld, das wir gar nicht haben, das Geld unserer Steuerzahler. Und wenn es den Amerikanern nicht passt, dann können wir dort auch noch auf Konfrontationskurs gehen. Also ich will jetzt hier nicht in unheilvolle historische Parallelen verfallen, aber zwei Frontenkriege sind in der deutschen historischen Erfahrung nie gut ausgegangen und auch wenn es nur politische Zweifrontenkriege sind oder politische, politisch-militärische Anderthalbfrontenkriege, das ist Wahnsinn, was hier sich abzeichnet. Aber vielleicht, und das ist eben auch das Unheimliche, scheint da Friedrich Merz vom Gedanken beseelt, diesmal schaffen wir das, also diesmal können wir sowohl den Russen wie auch den Amerikanern zeigen, wer hier der Meister ist. Und das zeigt für mich, dass dieser Politiker irgendwie abgekoppelt ist von der Wirklichkeit. Der hat gar nicht gemerkt, wie die Zeit gedreht hat. Der hat die Zeitenwende nicht kapiert. Es hat ja nicht eine Zeitenwende gegeben 2022, die von Scholz ausgerufen wurde. Diese Zeitenwende, die ist gestern beendet worden mit dem schmählichen Niedergang des Ausrufers der Zeitenwende, nämlich von Olaf Scholz. Und was wir jetzt sehen, ist eine richtige Zeitenwende. Das ist nämlich eine Zeitenwende hin zum Konservativen, weg vom Woken, Linken und Grünen. Und das kommt ja aus Washington. Das ist gewissermaßen der Verstärker, die konservative Gegenrevolution gegen das linke und grüne Establishment. Und anstatt diese Zeitstimmung sich zu eigen zu machen. Ich meine, Friedrich Merz sieht sich als Konservativer, stellt er sich dem entgegen. Und das wirft also wirklich ernsthafte Zweifel auf, ob der Mann einen intakten politischen Kompass hat oder ob er einfach nur alles macht, um an die Macht zu kommen. Das allerdings reicht eben nicht und die Deutschen scheinen es gemerkt zu haben, dass da irgendwie zu wenig inhaltliche Überzeugungskraft dahinter steckt. Anders ist ja dieses schwache Resultat nicht zu erklären. Und dies vor dem Hintergrund muss man auch immer wieder sehen, dass die AfD eine sehr junge Partei ist, auch eine Partei, mit der man gar noch keine richtige inhaltliche Auseinandersetzung gemacht hat. Man hat ja nur immer auf sie eingeprügelt als Nazi-Wiedergänger und Nazi-Doppelgänger. Und es gibt ja schon Punkte, wo die AfD sich noch nicht so klar und verbindlich geäußert hat. NATO-Frage, EU-Frage, das ist jetzt ganz am Schluss des Wahlkampfs noch etwas ins Spiel gekommen. Also, dass viele Deutsche da noch misstrauisch sind bei so einer jungen Partei, das ist völlig normal. Aber man muss sehen, dass die AfD mit diesen plus 10,4% einen unglaublichen Sprung gemacht hat. Und ich sage das als Schweizer. Wir haben in der Schweiz auch so eine Konstellation gehabt, einer informellen Brandmauer zwischen den Liberalen. Das ist quasi das Äquivalent etwas von der Rolle in der Politik. Die FDP hatte das wie die CDU/CSU in der deutschen Politik, so das liberal-konservative Element. Und dann gab es die Linken und die haben eine sogenannte Koalition der Vernunft gemacht, FDP und SP gegen die SVP. Und die SVP hat dann laufend zugelegt, aber einen Sprung von 10,4% in einer Legislatur, das hat man also nie gesehen. Das sind sehr bemerkenswerte Fortschritte, auch wenn die vielleicht jetzt nicht so noch krasser ausgefallen sind, als sich das einige AfDler und einige AfD-Sympathisanten ausgerechnet hätten. Also das sind bemerkenswerte Veränderungen, die eben zeigen, dass die Deutschen wirklich eine Veränderung wollen. Und wie da der Friedrich Merz nun auch Kanzler aller Deutschen sein will, wenn die Ostdeutschen, also die sogenannten neuen Bundesländer oder die neueren Bundesländer, wenn die jetzt alle AfD-blau sind und er hat hier eine Brandmauer, ich meine, das ist ja vom ganzen Sinnbild her komplett bescheuert. Also da baut jetzt also der Friedrich Merz eine neue Brandmauer in Deutschland auf, die den ganzen Osten sozusagen wieder ausmauert. Ich meine, das muss man sich mal von der ganzen Symbolik hier vor Augen halten. In was für einem politischen Abseits und Sumpf jetzt der da sich hineinmanövriert hat. Und ich habe fast den Eindruck, mit jeder Intervention, mit jeder politischen Weichenstellung isoliert er sich noch mehr. Er isoliert sich von den rechten Wählern, von einer rechten Partei, wird dadurch natürlich erpressbar durch die Linken. Dann isoliert er sich jetzt gegenüber Washington, auch dort eine Brandmauer. Wo wird er die nächste Mauer errichten? Und damit kommen natürlich immer mehr Fragen auf über die letztlich die Regierungstauglichkeit dieses Politikers, meine Damen und Herren. Was sind da die Schlagzeilen, was sind da vielleicht noch Beobachtungen, die in den Medien zu reden geben? Eben die AfD holt im Osten mehr als alle Ampelparteien zusammen, aber eben ausgebrandmauert, die neue deutsche Brandmauer, unglaublich. CDU gewinnt, BSW draußen, Merz kann eine Zweierkoalition bilden, ja. Das hilft ihm ein kleines bisschen. FDP in Trümmern und die verzweifelte Suche nach Rettung. Ja, die glänzende, die stählerne, die chromstählerne Rhetorik alleine reicht eben nicht, wenn es an der Substanz mangelt. Klingbeil soll neuer SPD-Fraktionschef werden. Ja, da wissen wir auch noch nicht, was für eine SPD kommt denn eigentlich in diesen Bundestag hinein. Ist das eine pragmatische SPD? Ist das eine radikale SPD? Aber der Glaube da des geschwächten Friedrich Merz, diese SPD einfach am Nasenring führen zu können, ist illusorisch. Also gut möglich, dass die Regierung, die jetzt mühselig geboren wird, Merz sagt, wir müssen ganz schnell eine Regierung bilden. Ich meine, das bildet er sich ein, da ist er auch nicht auf dem Boden der Wirklichkeit. Also schwierige Geburt und dann möglicherweise eine nur sehr kurze Existenz. Chrupalla, Kubicki, Brockhaus und Bär diskutieren den Wahlausgang. Sehr starker Auftritt des AfD-Politikers Tino Chrupalla. Er ist für mich der Champion der Bodenständigen. Lässt sich nicht provozieren, immer ein verschmitztes Lächeln auf dem Gesicht, auch wenn sie ihm grausam an den Karren fahren. Ja, da lässt die Alice Weidel das immer in diesen Direktdebatten etwas näher an sich herankommen. Sie ist analytisch sehr stark, sie hat da in der ZDF-Runde sehr klar, glasklar die ganze Ausgangslage analysiert, aber eben etwas finsterer wirkend, etwas ernster und auch persönlich angefasster wirkend, während der Tino Chrupalla hier mit seiner gewerblerischen, bodenständigen Hintergrundsleichtigkeit, könnte man sagen, also einen für mich zumindest sehr guten Eindruck auch hinterlassen hat am gestrigen Abend. Die Linkspartei schafft das bis vor kurzem noch für unmöglich gehaltene. Warum? Eben, weil die anderen gesagt haben, Politik gegen rechts. Und dann ist klar, das ist ein Steilpass für die Linken, weil die Leute wollen ja immer eine Alternative haben. Ukraine. Selenskyj erklärt sich bereit zum Rücktritt im Tausch für NATO-Beitritt. Also jetzt sind wir gänzlich auf dem Basar des Wahnsinns angekommen. Ich trete zurück, dafür kommt mein Land in die NATO. Ich meine, was ist denn das für eine Verknüpfung? Zeigt natürlich die ganze Verzweiflung dieses Politikers, der jetzt sieht, wie seine Strategie sich in Luft auflöst. Eine Strategie, die dazu geführt hat, dass sein Land teilweise in Trümmern liegt. Man muss hier ganz klar sagen, es wird immer der Eindruck erweckt, dass die ganze Ukraine da nur noch ein Trümmerhaufen sei. Das stimmt nicht. Ich bin ja durch die Ukraine durchgefahren. Der Krieg konzentriert sich auf bestimmte Gegenden. Schlimm genug. Aber das, was hier da vorgegaukelt wird, das ist nicht der Realität. Entsprechend, wenn man mal die publizistische Begleitung dieses Kriegs untersuchen will, wird man feststellen, dass das, was Sie gelesen haben, sehr, sehr wenig mit dem zu tun hat, was da auf den Schlachtfeldern tatsächlich sich ereignet hat. Was bewegt die ausländischen Medien? Hier vielleicht noch die Financial Times. Ganz wichtig, denen ist eben aufgefallen, Germany's election winner pledges independence from US. Ich meine, Unabhängigkeit von den USA. Ich bin ja nicht dagegen, dass sich Deutschland etwas unabhängiger positioniert. Selbstverständlich. Aber hier stimmt eben das Motiv nicht. Friedrich Merz ist als eiserner Transatlantiker eingestiegen. Er hat der AfD und dem BSW und all denen vorgeworfen, sie seien Anti-Amerikaner. Sie seien dagegen das amerikanische transatlantische Bündnis. Und jetzt macht er selber einen Umkehrsprung, einen Salto Mortale in die Gegenrichtung, einfach weil er nicht begreifen will, was da in den Vereinigten Staaten passiert, dass das ihm eigentlich helfen würde. Das merkt er gar nicht. Also der ist irgendwo eingelullt, abgelullt, abgezeppt, weggezockt oder weggeschnitten, abgeschnitten da von diesen realen Entwicklungen. Dann die Selenskyj-Offerte ist in der Financial Times auch ein großes Thema. Und die USA, wieder interessant, wird in den deutschen Medien kaum vermerkt. US-Präsident Donald Trump hat sich mit dem polnischen Präsidenten Duda getroffen und dort gesagt, die militärische Präsenz verbleibt. Also die Amerikaner machen es richtig. Militärische Präsenz zeigen gegen Russland, bis hierhin nun nicht weiter, aber gleichzeitig reden und Gespräche führen. Das ist die Politik, die man machen müsste. Nicht naives Glauben und sich da um den Hals werfen in Moskau, aber Stärke kombiniert mit Gesprächsbereitschaft. Das ist die Politik, das ist erwachsene Politik und nicht dieser Kindergarten da, den wir haben. Und noch eine ganz kleine Nachricht, die aber wichtig ist. Trump selects, lese ich im Wall Street Journal, Trump selects Dan Bongino as Deputy FBI Director. Das ist eine unkonventionelle Wahl für den stellvertretenden FBI-Direktor. Wählt Donald Trump den Fernsehmoderator und ehemaligen Sicherheitsmann Dan Bongino. Dan Bongino habe ich oft gehört auf Fox TV. Das ist ein zupackender, gerade herausredender, bodenständiger, konservativer, mit Armeehintergrund, sportlich durchtrainiert, ein dynamischer Typ. Und das sind die Exponenten, das sind die Gestalten, die Trump jetzt in seine Regierung hineinnimmt. Und wenn ich mir vorstelle, wie ein Dan Bongino, jetzt gemessen an seinen Fernsehauftritten, wie ein Dan Bongino auftritt, und dann sehe ich eben diese Mumien in Brüssel oder jetzt da diesen Friedrich Merz, diesen Ritter der schmerzlichen, der etwas traurigen Gestalt da, der Gewinner, der gar noch nicht realisiert hat, dass er im Grunde gar nicht gewonnen hat, sondern in einer sehr schwierigen Situation gelandet ist, aufgrund seines eigenen strategischen Versagens. Wenn ich sehe, was da für eine Regierung kommt und was in Europa, in der Europäischen Union, für Leute den Ton angeben oder anzugeben versuchen, da merke ich einfach, dass man hier noch überhaupt nicht gecheckt hat, was da in Amerika passiert. Und ich sage das ohne jede Dramatik. Mir sind Exponenten wie dieser Dan Bongino nicht unsympathisch. Das sind klar sprechende Leute, die konservativ sind, bodenständig sind, die pragmatisch veranlagt sind. Und das ist ganz etwas anderes als dieses versteinerte, da bewegungsbehinderte, ganz merkwürdige, sich irgendwo selber sich zur Unflexibilität festzurrende Polit-Establishment da in den europäischen Breiten. Wir werden sehen. Man weiß natürlich nie, wie das Ganze sich dann am Schluss auswirkt. Vielleicht kommt es ja dann besser heraus, als man gedacht hat. Und wir wollen ja den Stab nicht brechen. Möglicherweise wächst ja der Friedrich Merz dann in der neuen Rolle über sich hinaus. Wir werden sehen. Allein es gibt daran viele Zweifel. Dann ist doch bemerkenswert, wie das Wall Street Journal diesen Wahlausgang kommentiert. Für die Amerikaner ist die AfD eine amerikafeindliche Partei. Und da muss ich sagen, dass das hochgeschätzte Wall Street Journal meines Erachtens nicht so ganz begriffen hat, worüber hier geschrieben wird. Also da lassen sich die Amerikaner auch etwas anstecken von den negativen Artikeln, die man hat lesen können. Die AfD hat sicherlich anti- oder sehr amerikakritische Stimmen drin, aber das ist ja eine Kritik, so nehme ich sie wahr, die sich vor allem gegenüber einer falschen Politik der Amerikaner artikuliert. Das ist nicht ganz grundsätzlich und sagt, mit den Amerikanern wollen wir nichts zu tun haben, aber wir wollen auch nicht ein Werkzeug der amerikanischen Außenpolitik sein. Wir wollen unsere eigenen Interessen da verfolgen dürfen. Germany first. Ist das anti-amerikanisch, wenn der amerikanische Präsident genau das Gleiche sagt? Also hier merken Sie, auch die US-Medien sind etwas in diesen merkwürdigen Narrativen, wie es ja da neuerdings heißt, in diesen Stories befangen, da in diesen Szenarien, die man nicht einfach so glauben darf. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und nicht vergessen, am 26. spätestens sehen wir uns dann beim Live-Read, aber eben jeden Tag Berichterstattungen jetzt auch zu Deutschland. Sehr interessant, wie es in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht. Bis dann, einen guten Tag und einen schwungvollen Start in die neue Woche.